Und die haben mir aber alle nicht zugehört und haben gesagt, nee, also Instagram, das ist ja irgendwie, das ist ja, also das ist ja nur so eine Social-Media-Plattform. Da habe ich gesagt, Freunde, ich glaube das nicht. Und dann war ich so genervt davon, dass ich wirklich nur aus diesem Grund gesagt habe, okay, ich nehme jetzt meine Community dabei mit. Wie kann man denn eigentlich irgendwie ein Unternehmen bauen? Und wie baut man es lean und wie baut man es bootstrapped und wie baut man es ohne Investoren? Ich hatte 500 Euro Startkapital.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Glowcast-Folge, meinem Podcast zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Geschichten für mehr Selbstliebe und inneren Glow. Mein Name ist Miriam Jax, ich bin Gründerin von Jax Beautyline, einem vegan nachhaltigen Beauty-Brand hier aus Berlin. Außerdem bin ich Mama von zwei Kindern und ich habe über sehr, sehr, sehr viele Jahre schon bereits an mir gearbeitet, an meinen negativen Glaubenssätzen, meinen Werten. Ich habe mit Vision Boards gearbeitet und habe dadurch geschafft, mich wirklich stark zu verändern und meine Traum-Company und mein Traumleben aufzubauen. In dieser Folge habe ich die liebe Franziska von Hardenberg zu Gast. Wir kennen uns schon seit sehr, 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 sehr vielen Jahren. Sie ist wirklich ein absolutes Vorbild, wenn es um das Thema Personal Branding und Community-Aufbau geht. Sie hat wirklich eine wahnsinnig spannende Geschichte, die ich immer wieder hören kann und sie auch immer wieder spannend finde. Wir sprechen heute darüber, wie sie es geschafft hat, ihre eigene Company mit ihrer Community aufzubauen und wirklich ihr Mindset zum Thema Company Building einmal komplett umzuwandeln. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Liebe Franzi, wie schön, dass du es hier zu mir geschafft hast. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass du die Zeit dir freigeschaufelt hast. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Können wir einmal, obwohl du ja wirklich in unfassbar vielen Podcasts bist, in Interviews und so weiter. Also viele werden deine Story kennen, aber vielleicht kannst du sie nochmal so ein bisschen anders erzählen, einfach so, dass wir dich nochmal ein bisschen persönlicher kennenlernen. Was war so bisher deine Reise?
Ja, meine Reise bisher war eine aufregende, glaube ich, kann man sagen, mit vielen Höhen und Tiefen, mit vielen Dingen, die ich erleben durfte. Und ich bin vielleicht im Kern Unternehmerin seit über 10 Jahren. Wenn man so will, ich werde dieses Jahr 40, aber wahrscheinlich schon seit 40 Jahren. Ich habe schon immer dieses Unternehmergehen in mir gehabt. Ich habe schon mit 4 Jahren damals mit meinen Eltern am Strand Muscheln gesammelt, bin dann im Supermarkt zu meiner Mutter und habe gefragt, ob sie mir Filzstifte kauft, habe die dann die halbe Nacht angemalt und habe die am nächsten Tag auf einer Decke für 5 Pfennig das Stück verkauft. Also das etwas zu verkaufen, zu handeln, zu machen, Menschen eine Freude zu machen, ein Produkt zu kreieren, ist einfach total Teil meiner DNA. Das fließt mir durchs Blut und da komme ich auch nicht raus und bin jetzt sehr, sehr glücklich, dass ich das seit 10 Jahren auch wirklich mit meinen eigenen Unternehmen so ausleben darf. Ansonsten bin ich Mama von 2 wunderbaren Töchtern. Die sind 6 und 8. Ich bin verheiratet mit meinem Mann seit fast 20 Jahren zusammen und lebe in Berlin. Und habe mittlerweile ja über 6 Unternehmen gegründet und im Kern beschäftige ich mich aktuell sehr viel mit dem schönsten, eigentlich finde ich, auf der Welt, nämlich Schmuck, mit meinem Fine Jewelry Unternehmen The Sis Bliss und aber auch mit Bliss Bank Capital, meinem Gold Recycling Unternehmen. Und das sind eigentlich meine Schwerpunktthemen und da sitzen wir mit unserem Team in Berlin, sind in einem sehr schönen Büro, in einer alten Bank in der Stargarder Straße. Und genau, das mache ich.
Kannst du vielleicht noch einmal so drauf eingehen, wie bist du aufgewachsen und was hast du so für eine Ausbildung, also auch so deine schulische Zeit? Weil ich finde das immer noch so ganz spannend, auch nochmal so ein bisschen so mehr herauszuhören, woher kommt wirklich auch noch diese Ideen, alles das, was du dir jetzt auch aufgebaut hast und dann hast du ja auch nicht direkt jetzt mit The Sis Bliss gestartet, sondern du hast ja auch noch vorher was anderes gemacht. Kannst du nochmal so ein bisschen darauf eingehen?
Klar, gerne. Also ich würde sagen, in der Schule waren meine Leistungen immer gut, aber ich hatte auch viele andere Prioritäten. Ich habe schon immer nebenbei gearbeitet. Ich habe mit 12 Jahren meinen ersten Job gemacht. Ich hatte einfach schon immer Lust, Geld zu verdienen und einfach ja unabhängig zu sein. Und habe mit 12 Jahren dann angefangen mit Apothekendienst in der Apotheke bei uns um die Ecke, wo ich dann wirklich auf dem Rucksack mit so 20 Kilo Kanistern Infusionslösung ins Altenheim gefahren habe und viele Kunden direkt an der Haustür besucht habe und habe dann wirklich wochenlang während der kompletten Sommerferien gebabysittet, habe mit 14 angefangen im Café zu arbeiten und das nie, weil ich es musste, sage ich mal, weil wirklich in meinem Elternhaus, bin sehr liebevoll aufgewachsen in einem Hamburger Vorort. Also uns ging es total gut und es ist jetzt auch nicht so, als ob meine Eltern mir das Taschengeld gestrichen hätten, sondern weil ich immer schon so eine intrinsische Motivation hatte, einfach mir so eine gewisse finanzielle Freiheit zu erarbeiten. Das hätte ich damals natürlich nicht so genannt, aber ich habe das einfach genossen, nicht nachfragen zu müssen, wenn ich mir jetzt für die nächste Party ein T-Shirt kaufen wollte, sondern einfach dann mein eigenes Geld zu haben, cool, von dem ich mir das kaufen konnte. Und dann habe ich direkt nach der Schule angefangen mit einem Praktikum in einer PR-Agentur. Das habe ich fast ein Jahr lang gemacht und war dann in Barcelona, habe da 3 Monate in einer Produktionsfirma ein Praktikum gemacht und habe dann angefangen in Berlin Marketing-Kommunikationswissenschaften zu studieren. Und habe das dann auch zum ersten Mal wirklich verstanden, was mich antreibt, was mein Purpose ist. Ich hatte diese ganze Welt, hat mich so fasziniert. Ich war da, glaube ich, auch sehr gut und habe das dann auch wirklich sehr schnell und auch als Jahrgangsbester abgeschlossen. Das war ganz anders als in der Schule. Da war es ja so sehr generalistisch und man musste in jedem Fach irgendwie gut sein. Und da hatte ich so auf einmal total das gefunden, was mir wirklich einfach liegt, nämlich einfach Marketing und Kommunikation, was aber einfach keinen starken BWL-Schwerpunkt hatte. Also das ist wirklich etwas, was ich mir erst viel später komplett selber angeeignet habe und habe dann aber noch einen Master gemacht in Amerika und in Ungarn. Und als ich dann fertig war mit dem Master, habe ich erstmal angefangen ganz klassisch im Einzelhandel. Ich habe in Berlin während des Studiums gejobbt bei Chelsea Farmers Club. Das kennt der ein oder andere vielleicht. Das war ein Geschäft für so britische Gesellschaftsbekleidung, Reisegepäck und Accessoires. Und ich werde das nie vergessen, weil mir war das eigentlich alles ein bisschen zu spießig. Und ich brauchte aber dringend einen Nebenjob, weil ich bin in die erste Wohnung gezogen mit meinem Mann und wir waren total pleite und ich so, okay, ich muss jetzt irgendwie nebenbei noch Geld verdienen, es geht nicht mehr. Und bin da rein und da war dann so ein Kärtchen, da stand, bitte entschuldigen Sie, wenn das Personal am Samstag schlecht gelaunt oder unfreundlich wirkt, dann wurde Freitag gefeiert, schade, dass Sie nicht dabei waren. Und ich habe so gelacht und muss auch wirklich sagen, von Christoph Dopinke, der das damals gegründet hat, habe ich so unfassbar viel über Markenaufbau gelernt. Weil im Grunde wirklich so einer der Sätze, den er mir damals gesagt hat, der mich so stark geprägt hat, war, man darf sich in seinem ganzen Leben nie zu fein dafür sein, vor seinem Kunden auf die Knie zu gehen und ihm die Schuhe zuzubinden. Und wir haben da die Samstage durchgerockt. Also was wir da verkauft haben an wirklich Smokings und Cuts, also Hochzeitsbekleidung. Und es hat mir einen solchen Spaß gemacht, mit den Kunden zu interagieren und wirklich einfach die zu bedienen, die zu beraten. Und das habe ich ganz, ganz viel von der Verkaufsseite sicherlich da gelernt, aber eben auch von der Branding-Seite, weil es eben ganz viele kleine Details gab, die diese Marke so einzigartig gemacht haben. Und das ist ja ein Thema, über das wir heute auch sprechen wollen, ist schon eine ganz eigene Community war. Also diese Chelsea Farmers Club Jünger damals schon waren wirklich die treuesten Kunden, die haben das geliebt, die waren jeden Samstag da und auch das war schon eigentlich so die erste Berührung mit so einer echten Community, die ich hatte. Und dann war ich dort knapp 3 Jahre und habe dann aber gesagt, also es muss jetzt für mich auch unternehmerisch irgendwie weitergehen, weil ich da große Teile einfach wirklich auch des Geschäfts, eigentlich der Geschäftsführung übernommen hatte. Es gab 2 Läden, ich habe alle Mitarbeiter geführt und es war aber sozusagen für mich klar, es ist immer sein Laden und nicht meiner und da gab es keinen Weg, das auch irgendwie zusammenzubringen und da habe ich gesagt, okay, da muss ich jetzt weiter und bin dann zu Rocket Internet gekommen und habe dann angefangen bei Rocket Internet als Head of Operations bei MyBrands. Es war ein Online-Designer-Outlet und habe das geliebt. Es war wirklich meine totale Passion. Wir haben ein Team von 40 Leuten aufgebaut innerhalb kürzester Zeit. Wir hatten den krassesten Team-Spirit. Wir waren so gut unterwegs. Bis heute auch wirklich einer meiner prägendsten Erfahrungen, damals mit meinem Chef Philipp Povel, der mich so gut geführt hat, mir so viel Freiheit gegeben hat, mir so viel Verantwortung gegeben hat. Ich wirklich große Projekte auch da leiten durfte. Ich habe angefangen am ersten Tag und da stapelten sich, glaube ich, 200 Retouren. Und dann habe ich gesagt, Leute, was ist denn mit den Paketen hier? Und die waren so in ihrem Anfangshassel, dass sich noch gar keiner darüber Gedanken gemacht hatte, was eigentlich mit Retouren passiert. Das heißt, ich habe komplett einen Retourenprozess aufgebaut. Ich habe das ganze CRM aufgebaut. Wir hatten dann, das ist auch lustig, wenn ich so drüber nachdenke, in diesem Sharp-Gebäude am Alexanderplatz, da hatten wir ein 500 Quadratmeter Büro und gegenüberliegend 500 Quadratmeter Lager, von dem aus wir alles selber versendet haben. Und das war natürlich auf Dauer keine Option. Dann haben wir aber diesen gesamten Lager-Outsourcing-Prozess, habe ich dann geleitet, wo wir uns verschiedene Logistiker angeguckt haben, dann auch festgestellt haben, dass einfach ein externes Lager gar nicht immer unbedingt etwas ist, was dir Probleme löst, sondern was dir auch viele Probleme bringt, dass wir dann wirklich teilweise das ganze Team morgens in gemietete Autos verfrachtet haben, nach Großbären gefahren sind, um den Leuten zu zeigen, wie sie richtig irgendwie Schuh A in Paket B packen. Und also habe da wirklich sehr, sehr viel gelernt. Und dann war es aber eben so, dass damals zum gleichen Zeitpunkt wie MyBrands auch Zalando gegründet wurde und die alle natürlich untereinander sehr eng waren, auch die ganzen Founder, und Zalando einfach noch mal 10-mal schneller wuchs. Und da war es natürlich damals auch einfach bei Rocket völlig klar, dass sie gesagt haben, wir konzentrieren uns. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt wirklich sehr, sehr gute Mitarbeitende. Und Zalando tat sich ein bisschen schwer mit dem Thema Recruiting. Und dann wurde MyBrand sozusagen von Zalando übernommen. Wir haben die ganzen Mitarbeiter integriert. Ich habe diesen ganzen Transformationsprozess mit begleitet und war dann Head of Operations bei Zalando. Damals 250 Leute, das ist heute unvorstellbar. Und war dann dort ein knappes Jahr. Und bin dann nochmal zu dem anderen Rocket Ventures, Seven Trends, das war ein ASOS-Klon im Grunde, und habe da aber wieder ein Marketing-Thema geleitet, nämlich das Magazin, was die rausgebracht haben. Das war deren größtes einzelverantwortliches Marketingprojekt, weil das im Grunde so ein bisschen auch Kataloggeschäft war und das für die ein Riesenvertriebsthema war. Also wir haben damals bei der Air Berlin, die hatten 40.000 Exemplare, die dann da verteilt wurden. Das war sehr groß. Und habe das ganze Magazin umstrukturiert, habe die Logistik ein bisschen umgestellt, den Vertrieb umgestellt und habe das nochmal ein Jahr lang gemacht und hatte dann die Idee zu Bloomy Days. Und das war dann im Grunde einfach auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung heraus geboren, aus dem Need, dass der Offline-Markt für Blumen ja eigentlich zu 90% frische Schnittblumen sind. Das heißt, du kaufst dir, wenn du Blumen kaufen gehst, irgendwie einen Bund Tulpen, einen Bund Rosen, aber einen Strauß kauft man ja eigentlich eher, wenn man ihn verschenkt, aber den kauft man selten für sich selbst. Und daraus ist eigentlich so ein bisschen die Idee entstanden für Bloomy Days, weil ich damals schon, als ich noch bei MyBrands war am Alexanderplatz, jede Woche Blumen gekauft habe von meinem eigenen Geld, stand morgens in der Küche, habe die alle in Vasen verteilt und habe die auf den Tischen von meinen Mitarbeitenden verteilt. Und dann habe ich gedacht, warum gibt es online eigentlich nur Sträuße und keine Schnittblumen? Und habe dann recherchiert und habe festgestellt, dass es wirklich niemanden gibt, der Online-Schnittblumen anbietet. Und dann habe ich überlegt, was müsste denn das Modell sozusagen eigentlich haben, dass es wirklich flexibel ist, dass es regelmäßig kommt. Und dann haben wir ja wirklich weltweit das erste Blumen-Abo erfunden und haben dann, oder ich war damals allein, habe ich es gegründet, bin zu Dussmann gefahren, habe mir eine CD-ROM gekauft, Businessplan für Dummies, habe diese CD-ROM in den Computer reingeschmissen und habe dann mit Hilfe meines Schwiegervaters, der Kaufmann war, wirklich die allerersten Businesspläne geschrieben für Bloomy Days. Ich habe 80 Seiten Businessplan geschrieben, habe dann bei der Agentur für Arbeit den Gründerzuschuss beantragt. Der wurde mir verwehrt mit der Aussage, also mit Ihren Referenzen finden Sie sofort einen neuen Job. Wir sehen keinen Grund, Ihre Selbstständigkeit zu unterstützen. Das war die erste große Verzweiflung. Die zweite große Verzweiflung war, dass ich schon wusste von Rocket, dass Investoren, glaube ich, nicht unbedingt so mein Ding sind. Und ich wollte es eigentlich selber finanzieren und habe mit verschiedenen Banken gesprochen und habe gesagt, also ich habe einen 15 Jahre alten Opel Corsa und ein 10 Jahre altes MacBook. Das ist alles, was ich als Sicherheit anbieten könnte, aber ich bräuchte 100.000 Euro für mein Geschäftsmodell. Und da kamen schöne Antworten zurück wie, wenn Sie jetzt eine Currywurstbude aufmachen wollen, dann geben wir Ihnen das Geld gerne. Das Geschäft verstehen wir. Aber das, was Sie da vorhaben, das können wir einfach nicht wissen, ob das funktioniert. Eine Bank war auch toll. Die schrieben mir, ja, sie hatten den Businessplan gelesen. Sie fänden das gut, aber sie wüssten noch nicht, wo sich dieses Internet hin entwickelt, 2012. Und dann auch noch mit Blumen und dann auch noch als Abo. Das wären so 3 Red Flags. Das wäre zu viel. Aber ich sollte mich mit einer anderen Idee bewerben. Sie fänden mich als Person spannend. Und dann war ich wirklich kurz davor, zu überlegen, alles zu hinterfragen, ob ich die Currywurstbude mache. Und ich werde es nie vergessen, an einem Abend habe ich mir dann wirklich ich will jetzt keine Werbung machen, aber eine Stepstone oder was es auch immer gibt, App runtergeladen, weil ich einfach dachte, ich suche mir jetzt wieder einen Job. Also es ist ja alles totaler Wahnsinn und warum mache ich das eigentlich? Und das war cool. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Diese Leute braucht man auch in seinem Leben. Da kam mein Mann nach Hause, guckte mich an, während ich da die Stellenanzeigen las und sagte, meinte, hast du sie eigentlich noch alle? Hat diese App gelöscht und meinte, you go, du ziehst es jetzt durch. Also jetzt gibst du an dem Punkt nicht auf. Und dann habe ich meinen Vater angerufen, habe mir 25.000 Euro geliehen für die GmbH-Gründung, habe die GmbH gegründet und da wusste ich so, okay, jetzt ist wirklich so Point of No Return, habe von der, also diesen 25.000 Euro, die kann man dann ja investieren, die ganzen Kartonagen gekauft und wirklich erstmal den Webshop gebaut, auch in komplette Eigenentwicklung, weil es gab kein Shopify, es gab keine Entwicklung für Abo-Modelle, wir mussten das alles selber machen. Also du bist genauso lange im Business wie ich, du weißt, wie das war damals wirklich, war das noch ein bisschen wilder Westen und habe dann Crowdfunding gemacht. Und das hatte mir nochmal ein Freund gegeben, den Tipp. Und dann habe ich damals in 2012 innerhalb von 93 Minuten 100.000 Euro eingesammelt von Menschen, die ich teilweise kannte, teilweise nicht kannte. Was bis heute eines der erfolgreichsten Crowdfundings ist, was es gab in der Schnelligkeit. Und dann ging's los. Und dann haben wir unsere ersten Investoren gefunden und dann haben wir wirklich 5 Jahre lang diesen ganzen Markt aufgebrochen, digitalisiert, erweitert. Bis hin 2017 war die Bundeskanzlerin zu Gast. Wir hatten 5 Millionen Investment in der Firma, über 300 Mitarbeitende. Wir haben über 100.000 Blumenbouquets an die Topkunden von Nespresso geschickt. Also wirklich eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann einer meiner Hauptgesellschafter sehr plötzlich verstorben ist, der eine interne Finanzierungsrunde zugesagt hatte. Und von heute auf morgen hatten wir keine Liquidität mehr und haben dann noch versucht, alternativ eine Finanzierung zu finden und zu sichern. Und das ist uns nicht gelungen. Und dann mussten wir vorläufig Insolvenz anmelden. Und dann hatten wir am ersten Tag 18 Kaufangebote. Und am Ende hat es dann auch Florop gekauft, die es bis heute weiterführt, unter der Marke auch Bloomy Days. Und das war ein trauriges Ende einer Geschichte mit viel Potenzial, aber auch unglaublich vielen Erfahrungen und Learnings und sehr viel, was ich daraus mitnehmen konnte.
Und vielleicht sollte es ja auch so kommen, weil heute hast du jetzt doch mal komplett neu gegründet und ganz anders.
Ja.
Und vielleicht ist das ja auch manchmal so ein bisschen so ein Wink mit dem Zaunfall, ne? Dass manche Dinge, weil du hast ja mit einem wahnsinnigen Erfolg bist du da durchgepeitscht. Und ich habe mir auch eben gerade nochmal aufgeschrieben, du hast halt unfassbar oft gesagt, so, boah, es hat mir so viel Spaß gemacht, ne? Also du bist jemand, der sehr viel Motivation mit reinbringt, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Passion irgendwie in das, was sie tut. Und das finde ich halt eben total spannend, dass du halt auch eben gesagt hast, auch so gerade bei diesen großen Themen, dass du da halt eben auch, wo es noch nicht dein eigenes warst, dass du da halt einfach so viel Potenzial drin gesehen hast. Vielleicht kannst du nur noch einmal sagen, wann kam denn der Punkt, weil du hast ja gesagt, du wolltest eigentlich Bloomy Days nicht mit Investoren machen und kamst ja dann anscheinend zu dem Punkt, wo du gesagt hast, es wird nicht weitergehen ohne Investorengelder. Kannst du einmal ganz kurz nur sagen, dass man das einmal so ein bisschen besser versteht, was dich dazu gebracht hat, weil dann kommen wir nämlich gleich zum nächsten Punkt, auch Community aufbauen, mit der du jetzt sehr stark wächst, ohne Investoren. Ja. Warum es dann diesen Switch hinterher gab?
Das war ganz einfach, weil ich, glaube ich, so stark geprägt war von dieser Zeit bei Rocket Internet. Mhm. Ich wusste gar nicht, wie man ein Unternehmen baut ohne externes Kapital. Ich dachte, that's the only way. Und ich glaube, deswegen ist es auch schön, dass du danach fragst, weil da rede ich ja jetzt auch nicht jeden Tag drüber und das auch nochmal so zu reflektieren. Ich glaube, das war einfach, ich kam aus diesem immer noch eine Finanzierungsrunde, höher, schneller, weiter, Profitabilität spielt keine Rolle. Hauptsache, wir haben viel Geld auf dem Konto, mit dem wir wachsen können. Ich glaube, hätte ich Bloomy Days damals mit den 25.000 Euro, die ich mir geliehen habe von meinem Vater, einfach gebootstrapped aufgebaut, würde es heute noch geben. Mhm. Also es war wirklich so, there was no need. Wir hatten ja im Grunde genommen die besten Business Economics, die man sich vorstellen kann. Wir hatten ein vorgeordertes Produkt, was der Kunde schon prepaid bezahlt hat, in einem Abo-Modell, bei dem wir automatisch Retention hatten. Wir hatten keine Lagerware. Wir hatten ein frisches Produkt, was sofort verbraucht wurde. Wir haben nur das eingekauft, was wir verkauft haben. Es wäre ein Modell gewesen, was ich hervorragend auch hätte gebootstrapped aufbauen lassen. Aber, und ich glaube, das war eben damals auch wirklich das Thema, es dauert natürlich alles länger. Und das merke ich jetzt auch, dass, also wir haben ja einen ganz ähnlichen Weg und wir kennen uns so viele Jahre. was uns natürlich antreibt, ist diese unfassbare Ungeduld, ne? Dass man einfach wirklich, wenn man da rauskommt und wenn man auch gewiss schon Erfolge erzielt hat in seinem Leben, dann will man einfach höher, schneller, weiter. Und ich habe so oft zu meinem Mann gesagt, wo es wirklich hart war mit Blumi Days, weil ich habe, also du kannst es dir nicht vorstellen, ich habe mit Investoren wirklich diskutiert, ein Jahr, wo es uns super schlecht ging, um 20.000 Euro, die ich brauchte für die Weihnachtsgehälter. Christian und ich, wir hatten schon monatelang auf Gehalt verzichtet. Ich hatte ein frisch geborenes Baby auf dem Arm, die ganze Zeit schrie. Und ich habe mit dem diskutiert und er hat gesagt, nee, das kann ich euch nicht geben. Das gebe ich euch einfach nicht. Nee, das gebe ich euch nicht. Und es waren teilweise wirklich auch psychische Momente, die haben mich so an den Rand der Verzweiflung gebracht, weil ich wirklich dachte, wie kann es denn sein, dass ich mich hier kaputt mache und renne und denen gehört so ein großer Teil meiner Firma, aber da ist so wenig Support und es ist wirklich einfach, also es war brutal und da habe ich dann so oft zu Jasper gesagt, meinte, weißt du, ich hätte einfach so gerne so ein kleines Lädelchen, wo ich einfach, ich liebe ja kochen, ist ja mein großes Hobby, wo ich den ganzen Tag stehe und so Tomatensauce koche und es gibt einen Mittagstisch und dann habe ich so einen kleinen Feinkostladen und dann guckt er mich immer an und sagt so, das würde genau 2 Wochen lang gut gehen. Und in Woche 3 hättest du 3000 Einweggläser bestellt online. In Woche 4 hättest du eine Großküche angemietet. In Woche 5 stände dein Online-Shop. Und in Woche 6 hättest du das beste Tomatensoßen-Business der Welt. Jetzt ganz frisch gekocht, lieferst dir nach Hause.
Hätte ich wahrscheinlich auch genauso bestätigt.
Ich kann es nicht. Und das sozusagen, diese Stärke anzuerkennen und die auch als was Wertvolles zu sehen, ist ja ein Riesengeschenk. Ich glaube, das ist genau das, was dich antreibt, was mich antreibt. Aber das war, glaube ich, ich habe es nicht richtig kanalisiert. Und ich habe einfach mit 12 angefangen zu arbeiten, nicht weil ich es musste, sondern weil ich es wollte. Weil ich liebe es, Geld zu verdienen, um damit arbeiten zu können. Mir geht es nicht um meine persönliche Bereicherung. Mir geht es nicht darum, dass ich mir davon Sachen kaufen kann. Sondern es macht mir nichts mehr Spaß, als wirklich mir was Schlaues auszudenken, womit ich Geld verdienen kann, damit ich damit arbeiten kann. Damit ich damit neue Produkte entwickeln kann, damit ich damit was Neues machen kann. Und das war im Grunde schon seit jeher das, was mich motiviert hat. Was mich nicht motiviert, ist zu meinen Eltern zu gehen, um nach Taschengeld zu fragen. Warum sollte es mich dann motivieren, permanent in Investorengesprächen zu sitzen, denen zu erklären, warum ich als Frau alleine ein Business aufbaue, dann auch noch Blumen? Das waren die absurdesten Geschichten, die ich da erlebt habe, dass ich wirklich teilweise mit männlichen Investoren zusammensaß, die gesagt haben, warum sollen wir denn investieren in sie? Weil Blumen, also ehrlich gesagt, die schenke ich meiner Frau. Wenn ich die meiner Frau schenke, stehe ich sofort unter Generalverdacht, dass ich sie betrogen habe. Das mache ich nicht. Deswegen ist mir das viel zu heiß, auch als Investment. Aus was für Gedanken die da auch kamen. Also was und ich da erzählen musste und pitchen musste. Und deswegen war für mich so völlig klar, wenn ich was Neues mache, muss ich es alleine machen und muss es aus eigener Kraft machen, weil ich will nicht mehr an den Punkt kommen, dass heute die Bundeskanzlerin da ist und morgen muss ich Insolvenz anmelden, weil einfach eine Familie entscheidet, dass die Assets einfrieren und uns den Geldhahn zudrehen. Ich kann nicht mein Leben davon abhängig machen, von dem Goodwill von anderen Leuten, ob die uns jetzt weiterfinanzieren oder nicht, sondern ich muss was machen, was sich aus sich selbst herausträgt und was für sich funktioniert.
Ich unterbreche ganz kurz diese Folge für ein tolles Angebot. Als Neukundin von Jack's Beautyline erhaltet ihr mit dem Code GLOWCAST10 bei eurem ersten Einkauf bei Jack's Beautyline 10% Rabatt auf alle Produkte. Ausgenommen davon sind nur Sets und bereits rabattierte Produkte. Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Und hast du denn das Gefühl, dass jetzt eben auch dein aktueller Weg, also weil ich finde ja immer so, wir durchleben Dinge in unserem Leben, um wirklich ja auch unsere eigene Story erzählen zu können und so viel daraus mitzunehmen, dass man jetzt eigentlich weiß, was man nicht mehr will. Also das war zumindest bei meinen ganzen Erfahrungen oft so und ich empfinde auch oder ich sehe jetzt auch, ich meine, wir kennen uns wie gesagt sehr, sehr viele Jahre und wir haben oft darüber gesprochen. Ich war ja auch damals bei dem Punkt, wo wir uns zusammen in der Club Kitchen getroffen haben und gesagt haben, Investoren ja oder nein. Und ich habe dir ja auch immer gesagt, aber ich bin halt nicht eben geldgetrieben genug, sondern eben mir geht das auch sehr, sehr ähnlich wie dir, dass ich halt eben Dinge schaffen möchte, ne? Dass ich mir Projekte ermöglichen möchte, ne? Dass ich das halt zum Beispiel mega finde, dass wir so vielen Frauen vor allem jetzt auch eben Arbeitsplätze bieten können und so weiter mit so einer gesunden Work-Life-Balance und ich halt immer genau die Vorstellung hatte und ich halt eben auch sehr dankbar bin, dass wir halt eben organisch gewachsen sind mit unserer eigenen Community. Aber was wir, glaube ich, einmal besprechen müssen, um auch auf dieses Thema Community jetzt nochmal speziell zu kommen und auch da, wie wir das geschafft haben, ohne Investoren in dem Sinne, mit unserer Community organisch zu wachsen. Und vielleicht kannst du einmal erzählen, wie so der Switch war. Also was ist dann nach Bloomy Days passiert? Wie kam es dann, also was ist dann so weiter passiert? Und was war dann auch so deine Vision für die jetzt nächste Company?
Ja, also nach Bloomy Days war erstmal im Grunde genommen alles weg. Also ich glaube, das ist auch immer nochmal wichtig zu betonen, weil wenn man das jetzt heute sieht und jetzt läuft das alles und ich krieg Preise und wir bauen ein Haus und es ist alles, sieht so toll aus und das ist auch ganz toll, aber das sind auch wirklich 20 Jahre brutal harte Arbeit, die da reingeflossen sind, genauso wie bei dir auch. Und ich glaube, wir haben den Segen einer Community, die uns das total gönnen, weil die unseren Weg schon so lange mitverfolgen und das auch kennen. Aber gerade wenn jetzt vielleicht neue Hörerinnen, die mich noch nicht kennen, zuhören, ist mir das ganz wichtig zu sagen. Also 2017 war wirklich unser Clusterfuck-Jahr, wie wir es immer nennen. Und ich glaube, solche Punkte sind auch normal und du redest da ja auch offen drüber. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch insbesondere Frauen da auch zu zeigen, es geht nicht immer alles nur bergauf und es geht nicht immer alles nur geradeaus. Wenn du mutig bist und Risiken eingehst, dann hast du auch immer das Risiko, dass es nicht funktioniert. Und es war eben so, dass wir uns parallel in 2016 ein altes Haus gekauft hatten auf dem Land, was wir sehr aufwendig wirklich in Eigenarbeit kernsaniert hatten. Wir waren jedes Wochenende da, wir haben da alles reingesteckt, finanziell auch alles reingesteckt, wurden dann von unserem Bauleiter betrogen, der ist mit 30.000 Euro abgehauen. Dann hat er gesagt, die Baustelle wäre gesperrt, was gar nicht stimmte, hat uns wirklich belogen und betrogen. Uns ist dieses Projekt eigentlich komplett eskaliert. Dann der Verlust der Firma. Dann habe ich ja noch in dem gleichen Sommer, in der 27. Woche, meine Tochter viel zu früh zur Welt gebracht. Lag mit der 3 Monate im Krankenhaus auf der Intensivstation und ist jetzt zum Glück alles gut. Aber auch das war natürlich wirklich heftig. Ich war selber wirklich schwer krank, auch nach der Geburt. Und im Grunde hatte ich nichts mehr, keinen Job, kein Arbeitslosengeld, keine Rückstände, weil als angestellte Gründerin von einem fremdfinanzierten Startup verdienst du auch nicht viel. Mhm. Das muss man auch wirklich sagen. Ich hatte damals ein mediokres Gehalt, weil einem immer so ein bisschen die Karotte des potenziellen Exits vor die Nase gehalten wird. Ich werde es nie vergessen. Wir haben in einem Jahr 1,5 Millionen Euro mehr Umsatz gemacht als geplant, was jetzt für ein Startup auch nicht ganz oft der Fall ist. Daraufhin wollten wir gerne unser Geschäftsführungsgehalt, glaube ich, um 5.000 Euro im Jahr erhöhen. Es wurde uns verwehrt. Und also das sind alles so Dinge, über die wird, finde ich, auch viel zu wenig gesprochen, weil das einfach im Grunde ist man angestellt in seiner eigenen Firma, weil man auch über solche Dinge gar nicht selbst entscheiden kann. Und habe dann wirklich 2017 selbst meinen Laptop, mein Handy, alles abgeben müssen, weil das in die ganze Insolvenzmasse geflossen ist, und hatte 25.000 Euro Schulden nach wie vor bei meinem Vater. Und habe dann aber wirklich irgendwie gesagt, okay, ich muss jetzt einfach anfangen, wieder Geld zu verdienen. Also und zwar sofort. Das heißt, ich konnte mir auch, alle haben dann gesagt, jetzt mach doch erstmal eine Pause, jetzt erhol dich erstmal. Und ich war so, Freunde, also das Leben muss irgendwie weitergehen, ich muss ja jetzt hier Geld verdienen. Und dann habe ich halt angefangen, insbesondere auch, weil die Presse sozusagen, mit der wir, die uns unglaublich stark supportet haben, immer, aber natürlich auch viele so große Geschichten auch dann über das Ende von Bloomy Days schreiben wollten, wo ich gesagt habe, ich spreche mit jedem total gerne, aber bitte tut mir einen Gefallen, lasst uns kein Scheiterstück schreiben, weil es ist kein Scheitern. Es ist wirklich so, ich finde, wenn jemand Mist baut oder irgendwie Gelder veruntreut oder irgendwas, dann finde ich, kann man das irgendwie negativ betiteln. Aber wir haben eh schon keine Gründer in diesem Land. Wir haben viel zu wenig Frauen, die gründen. Und ich bin nicht bereit dazu, diese Geschichte irgendwie nur aus der einen Perspektive zu erzählen. Und die hatten halt alle schon wie so vorgefertigte Stücke, wo die nur so meinen Namen reinschreiben wollten. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und aus dem Grund habe ich angefangen mit Instagram. Ich habe wirklich erst 2017 angefangen mit Instagram, weil ich gesagt habe, ich erzähle jetzt, wie die Geschichte weitergeht. Und ich nehme meine Community jetzt mit und ich zeige denen, dass das nicht das Ende ist, sondern dass man einfach, das ist ein Anfang. Und hatte damals so 500 Follower und habe die einfach durch meinen Alltag mitgenommen. Und damals eben natürlich mit 2 kleinen Kindern Und dann eben auch, wie ich wieder so auf die Beine gekommen bin und habe dann angefangen, bei einem Freund von mir das komplette Büro irgendwie neu zu bauen, worum er mich gebeten hatte, und habe mir dadurch irgendwie überhaupt erstmal wieder ein bisschen Geld verdient, um mir einen Laptop und ein Telefon zu kaufen. Dann habe ich irgendwie angefangen mit Beratungen bei größeren Konzernen, die so digitale Transformationsprozesse durchlebt haben, und habe da dann eigentlich festgestellt, dass ich durch das, was ich so privat gemacht hatte mit Instagram, wo ich einfach gesehen habe, so komisch, wenn ich jetzt so ein Hemd zeige von H&M, ist das ausverkauft. Wenn ich das zeige, ist das ausverkauft. Und das sind ja nur 500 Follower. Also das ist doch eigentlich der Vertriebskanal der Zukunft. Das ist doch eigentlich Teleshopping der Zukunft. Und dann habe ich das aber immer wieder platziert, auch in meinen Beratungen. Und die haben mir aber alle nicht zugehört und haben gesagt, nee, also Instagram, das ist ja irgendwie, das ist ja nur so eine Social-Media-Plattform. Da habe ich gesagt, Freunde, ich glaube das nicht. Und dann war ich so genervt davon, dass ich wirklich nur aus diesem Grund gesagt habe, okay, ich nehme jetzt meine Community dabei mit. Wie kann man denn eigentlich irgendwie ein Unternehmen bauen? Und wie baut man es lean und wie baut man es bootstrapped und wie baut man es ohne Investoren? Ich hatte 500 Euro Startkapital. Ich habe gesagt, jetzt guck mal, wir müssen keine GmbH gründen, wir machen Einzelunternehmen. Dann habe ich selber das Logo in InDesign gebaut. Ich habe einen Etsy-Shop gebaut, was für mich auch, ich hatte davor 15 ITler und dann auf einmal habe ich einen Etsy-Shop. Will nur sagen, die Leute sagen immer, es geht nicht, bis es jemand macht, der beweist, dass es geht und es funktioniert. Und ich habe dann wirklich damals diesen Etsy-Shop gebaut und habe am ersten Tag mit meinen 500 Followern fast 30.000 Euro Umsatz gemacht.
Wahnsinn.
Und einfach nur, weil ich ihnen zugehört habe. Ich habe gehört, was sie wollten, und sie haben mich jeden Tag gefragt nach meinen Ketten. Und ich habe echt Goldketten mit den Namen meiner Kinder eingraviert, die ich immer getragen habe. Und ich wurde jeden Tag danach gefragt. Und dann dachte ich mir so, bevor ich jetzt sage, die kommen da und daher, dann zeige ich euch doch lieber mal, was man daraus machen kann, wenn man ein Unternehmen baut. Und dann war das für mich eigentlich durch, das Thema. Weil ich dachte mir, ich habe jetzt den Case für meine Beratung, ich mache jetzt einfach weiter Beratung. Ich habe irgendwie meiner Community ja jetzt erklärt, wie sie Unternehmerin werden können. Das machen jetzt vielleicht ein paar. Und eigentlich war das für mich einfach kein Thema, wo ich gesagt habe, ich will jetzt Schmuck machen. Sondern es war wirklich eher aus dem Need des Marktes entstanden.
Und dass du halt einfach auch zugehört hast. Ne?
Genau.
Also, dass du zugehört hast und verstanden hast, was die Community will. Darf ich da einmal ganz kurz die Zwischenfrage stellen? Weil ich glaube, das werden sich jetzt viele stellen, die eben sagen, oh ja, ich habe eine tolle Idee und ich weiß eigentlich nicht, bin jetzt eigentlich auch nicht so diejenige, die sich so gerne auf Instagram zeigt. Hast du denn das Gefühl, dass dieser Weg der Gründung tatsächlich nur über Social Media so funktioniert, wie du und wie ich das jetzt auch aufgebaut habe? Oder siehst du, dass da auch noch andere Wege gibt? Weil das Ding ist ja, dass wir ja beide auch durch eben, du hast gesagt, du hattest 500 Follower, bei mir waren es ein paar mehr, aber das waren auch nicht wirklich viele aktive Follower. Ich habe die dann halt hinterher auch alle erst aufgebaut. Aber ich glaube halt, man muss auch schon so ein bisschen auch so dieses Verkäufer gehen und dieses Wollen, ne? Also auch dieses, ja, sehen, was ist da gerade für ein Potenzial, das muss man schon haben, um dann letztendlich auch was verkaufen zu können, oder?
Also wenn mir jemand sagt, dass er sich schwer tut, vor Social Media, vor der Kamera zu sitzen oder was auch immer, dann ist das total okay. Es muss ja niemand machen. Aber jeder, der das als Unternehmerin eigentlich nicht nutzt, ist in meinen Augen, ist das eine unglaublich verpasste Chance, weil es wirklich einfach einem die Möglichkeit zu einer Welt eröffnet, die einen außer viel Arbeit, Konsistenz, Disziplin, regelmäßig Content zu produzieren, nichts kostet. Und diese Unabhängigkeit zu haben, diese Möglichkeiten, die hatte ich damals zum Beispiel bei Bloomy Days gar nicht. Es gab für uns keinen Weg, direkt mit der Zielgruppe zu interagieren. Wir waren abhängig davon, dass Dritte über uns schreiben. Wir waren abhängig von Presse. Wir waren abhängig von Online-Marketing, von anderen Kanälen, für die wir zahlen mussten, damit sie über uns berichtet haben oder damit die Leute uns gefunden haben. Heute über Social Media gibt es so unglaublich viele Möglichkeiten, wie man seine Zielgruppe und seine Community erreichen kann. Und ich glaube, da darf man nicht zu früh die Nadel ins Korn werfen und wirklich sagen, das ist nichts für mich, ich fühle mich da nicht wohl. Dann finde jemanden, der sich damit wohlfühlt, der dein Produkt für dich verkauft. Oder finde einen Weg, der für dich funktioniert. Vielleicht ist das auch ein Newsletter. Für uns ist ja ein Newsletter, also als zweiter wirklich effektiver Vertriebskanal neben Instagram, ein wahnsinniger Hebel geworden. Ein Newsletter, den ich sehr persönlich jede Woche schreibe, an meine Community sende. Wir haben da Öffnungsraten von über 80%. Das ist der Wahnsinn. Und es ist ein total relevantes Conversion-Tool geworden, für das ich nicht einmal vor die Kamera treten muss. Mhm. Und da kann ich einfach schreiben.
Und was auf auch LinkedIn wieder nicht kann ich viel schreiben. Kostet.
Mhm. Ich war teilweise letztes Jahr, gehörte ich irgendwie 2 Wochen mal zu den am schnellsten wachsenden LinkedIn-Accounts in Dach. Wir haben innerhalb von 6 Monaten über 11.000 Follower auf LinkedIn aufgebaut. Da habe ich nicht einmal in eine Kamera gesprochen. Also ich will nur sagen, ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich die verschiedenen Plattformen anguckt und dass man wirklich einfach für sich entscheidet, womit fühle ich mich wohl, und dann diese sozialen Medien auch so dafür nutzt, wenn sie denn dem Geschäft sozusagen dienen, sich da verschiedene Communities aufzubauen, weil es einfach ein Geschenk ist der neuen Zeit, genauso wie Shopify zum Beispiel auch, dass im Grunde jeder einfach sehr easy und lean einen Online-Shop bauen kann, mit dem er Produkte vertreiben kann. Das gab es damals alles nicht, und vielleicht wissen wir es deswegen so zu schätzen, weil wir es noch ganz anders kennen, aber deswegen würde ich jedem empfehlen, der jetzt gründet, sich das genau anzugucken und wirklich zu schauen, was zu einem passt.
Jetzt hast du natürlich auch über einen gewissen Zeitraum dann immer mehr und mehr Follower aufgebaut, die sehr, sehr treu sind. Wir zählen ja beide zu den Instagram-Accounts, die jetzt nicht gigantomanisch groß sind, aber die Leute, die wir erreichen, halt einfach wirklich wahnsinnig loyal sind, ganz, ganz tolle Kunden sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel halt eben auch auf Speaker-Events eingeladen werde oder auch Interviews gebe in Podcasts, erwähne ich dich immer sehr gerne, weil ihr halt eben auch diesen sehr, sehr starken Community-Gedanken hegt und auch da einfach unfassbar viel für eure Community macht. Vielleicht magst du einmal noch einen Tipp geben für, wenn es nicht schnell genug geht. Und wir sind ja beide so, dass wir so ungeduldig sind. Ja, wenn die Community nicht schnell genug wächst, weil ich glaube, so geht es gerade vielen. Wir sind natürlich jetzt auch in einer noch sehr dankbaren Zeit auch sehr, sehr stark gewachsen, wo es noch leichter ging. Es wird ja immer schwieriger, eine Community aufzubauen beziehungsweise Follower zu gewinnen. Hast du nochmal so einen Tipp dafür, wie man auch dann halt vielleicht dieses Durchhaltevermögen hat? Weil ich glaube, wir sind einfach beide so gemacht, ne, dass wir halt einfach immer weitermachen und immer wieder die nächste Möglichkeit sehen und dann einfach uns auch irgendwie, keine Ahnung, so selber so motivieren können. Aber ich glaube halt einfach, dass es vielen Menschen da draußen sehr schwer fällt, sich selber so weiter zu motivieren. Hast du da einen Tipp?
Also ich glaube, Consistency ist key, und das gilt für alles im Leben, aber insbesondere auch für den Aufbau von Communities. Weil wenn die Community weiß, sie kann sich auf mich verlassen, dann weiß ich, ich kann mich auch auf meine Community verlassen. Und jetzt meine knapp 50.000 Follower sind das Ergebnis von jetzt fast 7 Jahren brutal harter Arbeit. Und es gibt wirklich seit 7 Jahren poste ich 24/7. Es gibt kein, ich bin jetzt mal 4 Wochen im Urlaub. Es gibt kein, ich bin am Wochenende, irgendwie habe ich keine Lust. Sondern es ist wirklich so, dass ich die Community, und das mache ich mit Freude und Spaß, es ist nicht, dass ich mich dadurch gezwungen fühle, aber nehme die mit durch meinen Alltag in den Stories. Und es ist halt dieses Daily Sissy ist mein Format, mit dem ich auf Instagram groß geworden bin, weil es wirklich so ist, dass die Community weiß, wenn sie abends nach Hause kommen, das ist wie jetzt vielleicht Leute irgendwie ein Reality-Format gucken oder irgendwas anderes, sie können sich darauf verlassen, dass sie gucken können, wieso mein Tag war und dass ich irgendwie sie da mitnehme und sie begleite. Und eine Freundin von mir meinte mal, das ist immer das Schönste, das ist mein Highlight des Tages, wenn ich dann immer so abends im Bett liege oder gucke, was war bei Franzi heute los. Und ich glaube, das ist das eine. Also wirklich konsistent zu sein. Egal, was du tust, mach es konsequent. Genauso zum Beispiel mit meinem Newsletter. Ich habe so viele wirklich kommen und gehen sehen. Es haben so viele kopiert, es haben so viele adaptiert. Auf einmal gab es dann Post von dem und Post von der und Post von dittetipp. Aber ich mache das halt seit 270 Ausgaben, glaube ich. Wirklich schreibe ich jede Woche diesen Newsletter selber, weil mir das so wichtig ist, einfach nochmal die Community auf einer anderen Ebene mitzunehmen, nochmal mehr Einblicke zu geben, vielleicht nochmal ein Rezept zu teilen, nochmal einen Tipp zu teilen, wenn ich eine coole Ausstellung gesehen habe, einfach nochmal einen erweiterten Content zu haben zu meinem Instagram-Kanal. Aber auch da, die wissen, Samstagmorgen 5.30 Uhr, wenn sie ihr Postfach aufmachen, bin ich da. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, also wirklich diese Treue von beiden Seiten auch zu leben und das konsistent zu machen, weil das merkt auch eine Community, wenn man sich da irgendwie gezwungen fühlt oder wenn man einfach mal postet, dann mal wieder nicht. Das ist einfach Teil meines Lebens und deswegen funktioniert das sehr gut. Ich glaube, das Zweite ist, authentisch zu sein. Ich könnte, und für mich ist das Schönste, wenn Leute sagen, krass, du bist ja echt so wie auf Instagram, das ist ja kein Unterschied. Es ist auch so. Ich könnte keine Rolle spielen, weil ich das gar nicht durchhalten würde seit so vielen Jahren, wenn ich jetzt mit dir spreche oder im Podcast spreche oder zu meiner Community spreche, dann sind das eins zu eins die gleiche Person. Und dafür habe ich mich Gott sei Dank von vornherein entschieden. Mhm. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt immer so. Ich glaube, dass schon viele auch auf Social Media eine Rolle spielen. Ich habe jetzt gerade im Podcast gehört, dass es ein Riesenthema ist mit so Bildbearbeitung, dass das jetzt teilweise reguliert wird und verboten wird, dass man das kennzeichnen muss, wenn man die Bilder bearbeitet hat. Und da habe ich mir auch gedacht, so krass, ich habe noch nie ein Bild bearbeitet von mir. Also ich lege da vielleicht einen Filter drüber, weil ich das dann nochmal in einem Programm irgendwie bearbeite, damit es ein bisschen im Feed schöner aussieht. Aber ich habe noch nie ein Bild von mir bearbeitet, irgendwie eine Pore entfernt oder mich dicker, dünner, was auch immer gemacht. Also ich bin in dem klassischen Sinne gar kein Influencer oder Content Creator, weil es für mich echt darum geht, dass ich einfach die Leute mitnehmen will, sie inspirieren will auf diesem Weg und meine Community sozusagen einfach auch in allen Facetten des Alltags mitnehmen möchte. Und das ist ja so ein bisschen dieses Mantra, was ich habe, have it all, das habe ich ja sogar tätowiert, was sozusagen diesen ganzen Kosmos einfach darstellt und was eben einfach dieses Leben in allen Facetten ist. Und gestern Morgen stehe ich um 6 Uhr, wir haben unseren Hairwear-Drop, es ballert eine Bestellung nach der nächsten, wirklich im Sekundentakt in Shopify rein. Mein Mann ist schon früh auf der Baustelle, die zwei Kinder, die wollen ihre Kita-Boxen und Schulboxen mit selber packen, dann fällt nebenbei der Kaffee um, der Hund muss noch gefüttert werden und ich stehe da und denke mir manchmal auch so, um Gottes, was ist das eigentlich für ein Wahnsinn? Und auch diese Momente mal zu teilen und zu zeigen, das ist ja nichts, wo eine Zeitung, wenn ich die jetzt sagen würde, wollen sie nicht mal auch einen Blick hinter die Kulissen schreiben, sagen würde, oh, das finden unsere Leser jetzt aber besonders spannend. Aber auf Instagram habe ich die Möglichkeit, wirklich dieses ganze Leben zu teilen und wirklich auch zu zeigen, und das hatten wir ja auch schon im Gespräch, dass der Weg eben nicht immer gerade ist, sondern dass es wirklich einfach immer diese Höhen und Tiefen gibt, dass man einfach nicht aufgeben darf, dass man einfach wieder neu anfangen kann und dass ein Leben sich auch entwickelt in unterschiedlichste Richtungen. Und das ist auch total okay. Und total. Ja, und das finde ich das Schöne, dass ich das seit so vielen Jahren eben mit meiner Community teilen kann.
Und auch einfach das authentisch sein, nahbar, das echte Leben zu zeigen. Ich glaube nämlich, das ist ja auch das, was, was wir halt eben auch merken, dass das die Community gut findet, ja, dass sie halt eben sehen, man ist nicht nur die perfekte Unternehmerin und die perfekte Mom und sondern wie gesagt, man hat auch eben seine Stolpersteine und es lief nicht immer perfekt, aber das ist halt das Leben, sondern das ist halt eben das, was dazugehört und was wir halt teilweise auch gar nicht beeinflussen können und trotzdem stecken wir halt den Kopf nicht in den Sand, sondern machen weiter und ich glaube, das ist halt eben auch das, was dann halt eben auch viele motiviert. Und inhaltlich, da ist es ja auch bei uns beiden so, ne, dass wir jetzt, also du machst eben Schmuck, ich mach Make-up, aber wir sprechen ja ganz häufig nicht über Schmuck und Make-up, sondern machen ganz andere Inhalte, ne? Also zum Beispiel Vereinbarkeit oder dass man halt eben auch sagt, wie baut man eine Company auf oder du machst Backrezepte oder ich zeige irgendwas hier so von unserem Haus oder sonst irgendwas. Also es sind ja immer viele Themen, die man zeigt und es ist ja gar nicht nur um das Unternehmen. Wollen wir einmal darauf eingehen, weil ich glaube, das ist ja auch, dass sich viele immer diese Frage stellen, okay, was ist denn jetzt mein Content? Wenn ich wenn ich jetzt Schuhe verkaufe, darf ich nur Schuhe zeigen?
Ich glaube, das ist einer der Schlüssel zum Erfolg. Insbesondere in unseren beiden Fällen, die ja wirklich sehr ähnlich sind. Dass es kein monothematischer Content ist. Weil das war mir von Anfang an wichtig, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur noch von Schmuck erzähle und nur Schmuck zeige.
Ja, wie ist das denn überhaupt?
Die Leute schalten ab. Ja, ne? Also das interessiert ja keinen. Also ich habe es noch nie gemacht und nie ausprobiert, aber ich glaube, auch da wieder so aus einer Kundenperspektive, aus einer Followerperspektive, aber auch aus meiner eigenen Perspektive, stelle ich mir immer wieder die Frage, was würde ich denn gerne sehen? Was will ich denn eigentlich? Und was interessiert mich denn? Und da ist es wirklich einfach so, dass mich das am meisten interessiert, wenn Leute einfach einen mitnehmen und wirklich so durch ihren Alltag mitnehmen, wenn ich so einen Blick hinter die Kulissen habe, wenn ich sehe, wie das ist. Jetzt auch so Themen wie Vereinbarkeit zum Beispiel, auch bei dir zu sehen. Jetzt, ihr habt ja auch ein neues Setup jetzt aufgestellt, das auch mal zu thematisieren, weil auch unsere Leben, die sind so verrückt und so wild und laut und wunderbar, aber auch da brauchen wir natürlich Support mit Familie, mit Haus, mit Kids, mit allem drum und dran. Und das auch mal zu teilen, das finde ich ganz wichtig, dass man eben auch nicht oder dass wir uns auch insbesondere unter Frauen viel mehr austauschen über solche Themen. Ich finde es total cool zum Beispiel, dass du jetzt deine Investments zeigst, das wirklich auch mitnimmst, weil ich finde darüber, wir haben gerade darüber gesprochen, es gibt so wenig Frauen, die Investorinnen sind. Und das ist zum Beispiel was, ich habe auch mehrere Investments, habe ich auf Instagram noch gar nicht geteilt, was ich immer total cool finde, ist bei dir zu sehen, denke so, das muss ich eigentlich auch mal viel stärker nochmal teilen.
Ja, weil ich glaube auch einfach, dass wir dadurch inspirieren, dass einfach ganz viele Frauen vielleicht auch, es geht ja auch, wir haben ja auch vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, in welchen Höhen man investiert, darüber redet ja halt auch zum Beispiel keiner, man denkt ja immer so, Gott, man muss dann 200.000 Euro irgendwo rein investieren, aber du kannst ja auch mit 5.000 investieren oder mit 10.000 Euro, und ich glaube halt, das finde ich immer super spannend, dann halt auch zu erfahren, weil vielleicht hat die eine oder andere Person auch Geld und sagt so, ich weiß überhaupt nicht, weil ich habe gar keine, in ETFs habe ich jetzt schon was investiert, ich würde jetzt voll gerne nochmal was anderes machen, aber diesen Horizont zu erweitern und einfach nochmal zu sagen, was gibt es denn da alles noch und auch zum Beispiel die Varianten, was du auch gerade gesagt hast, mit Au-pair, mit Familienmanagerin, mit Nanny und ich glaube halt einfach, dass das gerade auch so wichtig ist, dass wir halt als Frauen noch mehr zeigen und mehr offen sind, mehr transparent sind, auch viel mehr müssten wir eigentlich über Geld sprechen. Ne? Das ist halt zum Beispiel ja auch, warum gibt es so die Gender Pay Gap oder ne, warum haben wir diese massive Rentenlücke? Weil es halt einfach auch wirklich viele überhaupt nicht wissen. Wie viele junge Frauen arbeiten und kriegen dann Kinder und ja, es ist super schön, Kinder zu bekommen, aber man macht sich überhaupt keine Gedanken darüber, was passiert mit mir im Alter. Und ich glaube, das ist halt eben auch die Thematik, auch sowas mehr zu teilen.
Total.
Und auch wir bauen ja natürlich auch durch unsere Businesses super viel Knowledge auf. Wir haben ganz viel Wissen uns angeeignet und gerade eben dadurch, dass du halt eben mit großen Investoren zusammengearbeitet hast, da bist du mir halt einfach auch was voraus und wir tauschen uns aus. Ne? Wir treffen uns in Berlin und sind halt hier in so unserer Bubble. Aber es gibt natürlich auch unfassbar viele Frauen da draußen, die sagen, ja, ich bin halt eben nicht in Berlin.
Total.
Ich kann die Franzi nicht mal eben anrufen und sagen, du Franzi, wie war das denn damals mit den Investoren.
Ja.
Würdest du mir das empfehlen, ja oder nein?
Ja.
Wollen wir einmal darüber sprechen, wie man allgemein auch Communities aufbauen kann, jetzt nicht nur unbedingt auf Instagram, sondern halt die einen auch weiterhelfen, inspirieren und auch vielleicht in harten Zeiten so ein bisschen mitsupporten können?
Total. Also ich glaube, für mich eins der wichtigsten Learnings der letzten Jahre war der Aufbau meines Close Circles. Ein Netzwerk aus 12 Unternehmerinnen, was wir vor 6 Jahren gegründet haben. Erstmal komplett wie so einen kleinen Geheimbund. Also man durfte da nicht drüber sprechen. Es gab ein ganz strenges Regelwerk und es war alles irgendwie wirklich so durchreglementiert. Auch, finde ich, sind wir schon damals mit der Perspektive rangegangen, dass wir gesagt haben, es geht gar nicht darum, wo wir heute stehen, sondern es geht darum, wo stehen wir denn in 10, 20 oder 30 Jahren und diesen Weg gemeinsam zu gehen und den gemeinsam zu supporten und und auch sich dabei irgendwie ein Stück weit zu unterstützen. Und ich glaube, das ist was Männer sehr viel intrinsischer machen und sehr viel mehr gelernt, schon durch Fußballverein früher. Und die tun sich da viel leichter und Frauen tun sich da einfach allgemein viel schwerer. Jetzt ist es eben einfach so, dass man sagen muss, und das ist leider einfach die Realität, wir haben sehr wenig Unternehmerinnen in Deutschland. Wir haben wenig Frauen, die oder wir haben viele Frauen, die aber den Zusammenhalt suchen, die sozusagen auch ihre eigene Community suchen, auch ihren eigenen Close Circle suchen und den aber oftmals vielleicht auch gerade in ländlicheren Regionen oder wo sie auch dann immer verteilt sind, gar nicht unbedingt finden, weil Unternehmertum hier leider einfach nicht das primäre Mittel der Wahl ist, sondern die meisten sind halt angestellt, können dann teilweise die Herausforderungen gar nicht so unbedingt nachvollziehen. Aber auch da, ich kenne viele Führungskräfte, Managerinnen, die einfach sagen, ich habe die und die Ziele, ich will das und das erreichen, aber ich finde so wenig Gleichgesinnte. Und da werden wir dieses Jahr zum ersten Mal ein komplettes Wochenende machen, im April, vom 19. bis zum 21. April, das Have It All Summit, was im Grunde diesen ganzen Kosmos abbildet und was like-minded Menschen, sage ich ganz bewusst, weil es ist keine reine Frauenveranstaltung, zusammenbringt, die aber im Grunde genommen genau sich mit diesen Fragen beschäftigen und die einfach schon an einem gewissen Punkt im Leben angekommen sind, dass wir an einem Wochenende verschiedene Themen erarbeiten werden, die sie sich so modular zusammenstellen können, wo wir 16 Speaker haben, die in Workshops ihr Wissen teilen, nämlich alles Expertinnen, die wir normalerweise anrufen. Wenn wir zum Beispiel sagen, ich will jetzt eine Kapitalanlage als Immobilie machen. Wen rufe ich an? Indra Schaumann, die einfach 75 Immobilien schon in ihrem Portfolio hat. Oder ich habe eine Frage zu einem Holdingmodell. Wen rufe ich an? Fabi Walter, der Steuerfabi mit Millionen Reichweite, den ich kenne über die Founders League, wo ich investiert bin und sage, Fabi, sag mal, wie funktioniert denn das mit so einem Holding-Modell? Oder ich will anfangen, in Aktien zu investieren, Vermögen aufzubauen, eine Vermögensplanung. Rufe ich Christiane Hardenberg an, die selber Journalistin ist, Investorin und ein unglaubliches Wissen hat. Und diese Leute mal ein Wochenende an einem Ort zusammenzubringen und mein Netzwerk sozusagen zu öffnen für die Community auf einer analogen Ebene. Und im besten Fall, das ist mein größter Wunsch, gehen wirklich viele von denen nach diesem Wochenende raus und haben so für sich ihre eigene Community gefunden. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Social Media ist alles schön und gut, aber am Ende des Tages leben wir da Leben von anderen Leuten mit und begleiten die. Es geht aber auch darum, dass du deine eigene Community dir aufbaust in deinem Umfeld, was dich stärkt, was dich stabilisiert, was dir den Rücken stärkt. Und das ist mein großer Wunsch, da wirklich zu erklären, wie haben wir das damals gemacht? Wie haben wir auch die Leute ausgesucht, die da drin sind und einfach so die Learnings und Erfahrungen zu teilen und eben auch Menschen zusammenzubringen, die auch auf der Suche sind nach ihrem Squad.
Ja, richtig cool. Wo findet man die Informationen? Wo kann man Tickets kaufen? Gibt es überhaupt noch Tickets? Kannst du das einmal noch kurz für alle Zuhörerinnen?
Total gerne. Also es ist wirklich ein komplettes Wochenende, weil die Erfahrung haben wir eben auch im Close Circle gemacht. Wir hatten immer so Day-Tage, so halbe Tage, wo wir uns getroffen haben. Und die waren auch immer gut, aber die richtige Magic ist echt entstanden, als wir entschieden haben, dass wir immer ein Wochenende gemeinsam verreisen. Weil ich glaube, man braucht auch die Zeit, das Commitment, sich darauf einzulassen. Und deswegen habe ich ein komplettes Hotel gebucht in der Nähe von Frankfurt, in Königstein. Das ist der Bold Campus. Und das Tolle ist, dass wir da eine große Town Hall haben. Es gibt ein wunderschönes Restaurant. Es wird lokal und frisch gekocht. Und wir haben über 40 Workshop-Räume. Das heißt, wir können auch wirklich bei diesen 32 Workshops allen Teilnehmenden garantieren, dass jeder in den Workshop kommt, den er möchte. Also man kann sich das komplett frei zusammenstellen. Und das ist vom 19. bis 21. April. Und es gibt noch Tickets, und zwar unter www.haveitall-summit.de. Kann man uns auch auf Instagram folgen. Und genau, freuen wir uns sehr, wenn wir da tolle Menschen erreichen, die da Lust haben, an dem Wochenende zusammenzukommen.
Jetzt habe ich eine Frage zu deinem Closed Circle. Hast du den selber ins Leben gerufen? Ja. Also warst du diejenige, die gesagt hat, boah, sowas wäre doch total toll?
Ja, zusammen mit Verena Pauster. Wir haben das sozusagen begründet, haben das jetzt selber nie so gesehen, weil das ist ja im Grunde genommen eigentlich ein Zusammenschluss von Menschen, den wir initiiert haben, aber sehe ich jetzt nicht als Gründung so im Sinne. Das ist eigentlich ein bisschen entstanden daraus, dass Verena schon ganz lange in Berlin immer diese Ladies Dinner gemacht hat. Und am Anfang waren das 20 Leute und dann wurden es irgendwann 40 und dann wurde es immer größer. Und irgendwann konnte Verena das gar nicht mehr selber managen, hat das dann an Edition F übergeben. Und ich werde nie vergessen, dass dann so in 2017 das erste Ladies Dinner nach Bloomy Days, glaube ich, 200 Frauen waren, was total cool ist. Aber ich kam da rein und ich kam mir vor wie im Zoo. Also es war wirklich so, alle Augen waren so auf mich gerichtet und es war irgendwie dann auch so unangenehm, dass ich dachte so, ich kann jetzt dem ja gar nicht gerecht werden. Und am Ende saßen wir irgendwie alle zusammen an einem Tisch, also wir sozusagen jetzt auch befreundete Unternehmerinnen sozusagen, die einfach schon lange, lange dabei sind. Und dann habe ich wirklich nach diesem Abend Verena angerufen und habe gesagt, lass uns treffen, weil so geht's nicht weiter. Also entweder wir sagen jetzt wirklich, wenn es die Ladies Dinner weitergibt, dann ist das unser Bildungsauftrag wie eine Art Nachwuchsförderung, dass wir sagen, wir investieren das. Jede von uns sitzt an einem Tisch und alle, die da sind, dürfen alles fragen und wir geben es einfach eine Give-Back-Veranstaltung. Aber worauf ich keine Lust mehr habe, ist, dass wir da an einem Tisch sitzen. Alle Leute wollen eigentlich mit uns reden, wollen uns Fragen stellen, was ja total cool ist. Aber das ist so abgeschottet von dem. Das ist einfach nicht, was ich machen will. Und dann hat Verena eben gesagt, es gibt unter den DAX-Frauen, den DAX-Vorständinnen, so einen Circle, in dem die sich eben regelmäßig treffen, sich unterstützen. Und es ist eben bei Frauen, und ich glaube, deswegen ist das so wichtig, dass wir uns wirklich zusammenschließen, nicht diese uneingeschränkten Support. Ja, das heißt, selbst wenn man auf einem gewissen Level ist, ist es doch oft noch so, dass Frauen so, ja, ob ich die jetzt empfehlen kann. Die hatte manchmal so komische Schuhe an oder die hat da auch mal das gemacht oder die sind auch so nachtragend, Frauen und so. Das heißt, die können ganz oft gar nicht auf einer eigentlich so ein, wenn ein Mann angerufen wird, kannst du den empfehlen, wird er aber sagen, auf jeden Fall. Cooler Typ, super, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Frauen denken sofort, könnte sich das negativ aus mich auswirken? Was könnte das für mich bedeuten? Warum werde ich jetzt da gefragt? Also dieser uneingeschränkte Support ist bei uns einfach noch nicht primär angelegt. Und deswegen haben wir eben damals gesagt, lass uns 12 Leute suchen, die wir so gut kennenlernen, dass wir einfach wissen, wie toll die sind. Und dass, wenn wir gefragt werden, was sind denn irgendwie Frauen, die du noch empfehlen kannst für ein Panel, für eine Speech oder so, die wir uneingeschränkt empfehlen können, weil wir uns so gut kennenlernen. Und das hat extrem gut funktioniert und deswegen will ich eben auch an dem Wochenende wirklich nochmal so ein bisschen das Geheimnis dieses Aufbaus, des Circles teilen, weil ich glaube, dieses Thema Mikronetzwerke ist ein so entscheidendes und oft wird dann auch gefragt, warum ist das denn so ein Closed Shop und warum kommt man bei euch nicht rein? Und die ganz einfache Antwort ist, weil es nicht funktioniert. Es sind maximal 10 Leute, wo du es schaffst, so eine enge Verbindung aufzubauen in so einem Kreis. Das ist nicht unendlich erweiterbar, leider. Deswegen will ich lieber anderen Leuten Hilfestellung geben, dabei ihre eigene Squad zu finden und das eben inhaltlich auch nochmal mit anderen Themen füllen.
Richtig, richtig cool. Eine letzte Frage habe ich noch. Ich könnte jetzt wirklich noch mit dir mindestens eine Stunde oder zwei weiterquatschen, weil mir noch so viele Themen einfallen. Wir müssen das mal fortsetzen. Aber was mir persönlich häufig, was ich merke, es vergeht die Woche, es vergeht der Monat, es vergeht ein halbes Jahr, es vergeht ein Jahr und ich habe immer wieder solche Sachen vor und ich merke ganz, ganz, ganz häufig, boah, dass ich dann einfach auch immer wieder in so einem Strudel von Events und dann mit dem kennenlernen, ganz häufig dann eben genau sowas nicht mehr schaffe. Und vielleicht hast du da noch so einen Impuls, auch jetzt für mich und für alle, die zuhören, wie haltet ihr das ein, dass ihr, weil ich meine, ihr seid jetzt halt 10 bis 12 Frauen immer, alle müssen Zeit finden. Wie macht ihr das?
Ich glaube, dadurch, dass wir es so streng am Anfang aufgebaut haben, also dass wir wirklich, wir haben gesagt, wir machen 2 Tage im Jahr und ein Wochenende. Und das wurde sozusagen auch Anfang des Jahres bekannt gegeben, wann das ist. Und wir haben aber auch so harte Regeln, dass wenn man einmal nicht kommt, ist es okay. Wenn man ein zweites Mal nicht kommt, ist man raus.
Ah ja, cool.
Also es ist wirklich sozusagen ein sehr stark auch an EO, YPO orientiertes Konstrukt, wo wir auch sagen, dass alle, die dabei sind, dem auch die entsprechende Priorität einräumen müssen. Weil wenn es dir nicht wichtig genug ist, bist du kein Mehrwert für die Gruppe.
Ja.
Und deswegen funktioniert das unfassbar gut, weil es wirklich so ist, dass wir schon wirklich ein Jahr im Voraus den Termin planen fürs nächste Jahr und uns natürlich auch ansonsten langfristig planen, wann wir uns sehen. Wir hatten jetzt im Dezember unser Weihnachtsdinner, das haben wir, glaube ich, wirklich auch schon im Sommer festgelegt, weil wir haben alle volle Terminkalender, aber da sind dann auch wirklich alle da. Und wenn nicht echt gerade irgendwo die Welt untergeht, dann sind alle da. Und wir haben eine extrem aktive und auch wirklich sehr bereichernde WhatsApp-Gruppe, bei der wirklich Kleinigkeiten auch geteilt werden dürfen, Erfolge. Eine von uns ist jetzt gerade umgezogen, hat sich getrennt, jetzt einen ganz neuen Lebensabschnitt. Jetzt hat sie irgendwie neulich ein Foto geschickt und hat gesagt, ich wollte euch nur kurz sagen, ich bin jetzt umgezogen, ich habe es geschafft, ich bin so glücklich jetzt in der neuen Wohnung und ich wollte es einfach mal kurz mit euch teilen. Also es hat schon so eine total tiefe Ebene und das Coole ist wirklich, dass wir uns alle so oft irgendwo sehen und es ist halt sofort so deep, wenn wir uns sehen und es ist sofort, geht es auf so eine ganz andere Ebene, weil wir uns so gut kennen und weil wir schon so viel gemeinsam erlebt haben. Und insofern ist tatsächlich, glaube ich, am Anfang wichtig, sich da gewissen Dingen zu verpflichten, die man dann irgendwann auch aufweichen kann. Aber so ein gewisses Regelwerk ist am Anfang maßgeblich dafür, dass sich alle committen, das auch zu tun. Ja. Und dann wirst du vielleicht auch merken oder viele, hoffentlich viele andere, die es ausprobieren, dass wenn man das sozusagen dem die Priorität einräumt, dann stellt man auch fest, dass vielleicht das 20. andere Event, was so random ist, gar nicht mehr so wichtig ist, sondern dass man sich dann lieber darauf konzentriert und sich darauf fokussiert und dann kriegt man das irgendwie auch hin.
Sehr schön. Und wir wollen euch jetzt nur nochmal, oder ich will euch sehr gerne nochmal als Impuls mitgeben. Wir haben jetzt sehr stark businesslastig darüber gesprochen, aber so ein Closed Circle kann natürlich absolut auch privat unter Müttern stattfinden. Ja, einfach unter Gleichgesinnten, mit einfach Menschen, die wirklich einen ähnlichen Spirit halt einfach teilen. Es muss ja nicht immer nur businessmäßig sein, ja. Aber ich glaube einfach, dieser Austausch auch untereinander zu erfahren, wie machst du das? Ja. Wie auch oft braucht man oder sieht man auch manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ne? Das ist zum Beispiel auch immer so meine Thematik, dass ich oft sage, wenn man dann einmal darüber spricht und dann plötzlich merkt, boah, eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm oder ich kann mir Hilfe holen oder ich habe hier Leute, die mich supporten. Manchmal haben auch einfach andere Menschen auch nochmal bessere Ideen als man selber oder man wird auch gechallenged in seinen Vorstellungen. Ne?
Total. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also es ist wirklich kein reines Business-Thema, sondern ich glaube, es ist ein Frauensolidarität, sich untereinander zu supporten, sich gegenseitig einfach so gut kennenzulernen, dass man wirklich einfach so eine Truppe im Rücken hat, mit der man so gestärkt den Weg geht und eben nicht die nächsten 5 Meter, sondern die nächsten Marathon und den nächsten Ironman. Und das ist wirklich das Coole, dass man sich einfach da gegenseitig unterstützt.
Ja, vielen, vielen Dank, Franzi, für deinen tollen Impuls. Ich höre dir immer wahnsinnig gerne zu. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke für die Einladung.
Wie ich eben schon gesagt habe, könnte ich mit Franzi echt immer stundenlang quatschen. Das ist immer ganz gefährlich bei uns, wenn wir uns dann auf eine Stunde beschränken müssen. Vielleicht müssen wir hier nochmal eine Fortsetzung machen. Dieses Thema Community, muss ich ganz ehrlich sagen, ist natürlich für mich auch ein absolutes Herzensthema. Ihr wisst mit dem Jacks Club, dass ich da ganz, ganz, ganz stark drauf arbeite, gerade mit meinem Team, dass wir da auch noch mehr Programme entwickeln, weil wir euch als unsere Community natürlich bei Jacks Beautyline auch immer mehr noch integrieren wollen. Wir lieben den Austausch mit euch und wir finden es einfach so toll, dass wir gemeinsam organisch wachsen und ich hoffe, ihr wisst, wie sehr wir euch schätzen als unsere Community und dass wir sehr, sehr dankbar sind und wenn ihr Anregungen habt, was wir noch besser machen können, was ihr uns von uns wünscht, schreibt uns sehr gerne einerseits über unsere Glowcast-E-Mail-Adresse, das ist info@glowcast.de oder natürlich auch sehr gerne über unsere Instagram-Kanäle, entweder über Jacks Beautyline oder eben auch gerne über glowcast.podcast. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert und vielleicht auch sogar die Glocke aktiviert, dass ihr immer informiert werdet über eine neue Folge. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine tolle Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder.